Frau Klippstein, heute fällt die französische Kinderschule zum Glück aus, weil Monsieur Durands Kinder die Masern haben. Jetzt muss ich mich alleine beschäftigen, denn die anderen Kinder sind im Kindergarten oder in der Schule und krank ist sonst niemand. Mutter ist Besorgung machen. Sie hat versprochen, mir etwas mitzubringen und ich glaube, ich weiß auch schon was. Eine Puppe. Die wünsche ich mir schon seit Weihnachten. Und jetzt ist es soweit. Mutter hat so Sachen gesagt und geguckt, als ob es soweit wäre. Ich kann kaum erwarten, dass sie wieder nach Hause kommt. Bis es soweit ist, gehe ich Autos aufschreiben. Von allen Autos, die am Walsruder Ring geparkt haben, schreibe ich die Kennzeichen auf und stelle mir vor, dass die Fahrer etwas verbrochen haben, aber ihrer Strafe nicht entgehen, weil ich jetzt hier ihre Kennzeichen habe. So gut kann ich das Alphabet jetzt schon. Ich komme mir vor wie ein Gehilfe von Kommissar Keller. Einmal waren Mutter und die Großeltern drüben bei Landwedel zu Besuch und Opa hatte vergessen, den Fernseher auszustellen und ich habe den Kommissar geguckt. Der Mord kommt gleich am Anfang. Und mit einem Mal erklingt die Titelmelodie und ich habe mich verjagt wie sonst was. Ich wäre nie drauf gekommen, wer der Mörder ist und die Assistenten wussten es auch nicht. Nur der Kommissar selber, der in einer Tour Zigaretten raucht und Bier trinkt, aber trotzdem einen klaren Kopf bewahrt. Kommissar Keller ist ungefähr so klein wie Opa und sieht auch fast so aus, vielleicht etwas jünger, aber nur etwas. Die Assistenten gucken in die Akten und telefonieren und besuchen Verdächtige und schreiben Autos auf und ziehen falsche Schlüsse. Am Ende ist es immer der Kommissar, der die Fäden zusammenzieht und eins zusammenzählen kann. Wenn der Mörder zum Ende gefasst ist, kommt wieder schlagartig die Titelmelodie. Und plötzlich habe ich es mit der Angst zu tun bekommen und bin nach oben in mein Zimmer gerannt und habe überall Licht angelassen. Aber es ist trotzdem immer schlimmer geworden. Und als die Erwachsenen immer noch nicht gekommen sind, habe ich das Fenster aufgemacht und geweint und geschrien. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen. Landwedels wohnen schräg gegenüber und meine Mutter hat mich schließlich gehört und ist angerannt gekommen und hat versucht, mich zu beruhigen und gesagt, es tut ihr leid, sie würde mich nie wieder alleine lassen und ich soll ihr verzeihen und sie würde immer hören, wenn ich nach ihr rufe, egal wo sie ist und wo ich bin. Vom Kommissar habe ich nichts erzählt. In der Aufregung hat auch keiner gemerkt, dass der Fernseher lief, auch Opa nicht. Die Großeltern sind dann auch noch nach oben gekommen und sie haben so lange bei mir gewacht, bis ich eingeschlafen bin. Das war im April und seitdem habe ich nie wieder den Kommissar gesehen. Die Erwachsenen gucken keine Krimis. Aber wenn ich erwachsen bin, werde ich am Freitagabend um 7:45 keine Folge verpassen. So viel steht fest. Ich bin fast einmal um den Walsruder Ring rum und mir fehlen nur noch 3 Autos, als Frau Schwerwart mit ihren Einkäufen kommt. Ich stelle mir vor, wie ich Assistent vom Kommissar bin und Frau Schwerwart es mit der Angst zu tun bekommt.
Was machst du denn, Matthias?
Autos aufschreiben.
Aber warum machst du das? Musst du gar nicht in den Kindergarten?
Nein, der hat heute geschlossen.
Ach so, wie geht's denn deinen Großeltern?
Gut.
Und deiner Mutti?
Auch gut.
Hat der Kindergarten nur heute geschlossen?
Ich gucke sie an, als ob ich die Frage nicht verstanden hätte. Mir wäre es lieber, wenn Frau Schwerwart endlich weitergehen würde. Und das tut sie dann auch. Ich mache mit den Autos am Bispinger Weg weiter, bis Oma laut nach mir ruft.
Matthias!
So wie Oma meinen Namen ruft, ruft sonst niemand. Matthias! Es klingt fast so, als ob sie meinen Namen jodeln würde. Manchmal äffen die anderen Kinder das nach, aber nett. Denn es gibt wohl keinen Menschen, der Oma nicht mag. Sie hat für jeden ein gutes Wort übrig und lächelt jeden an und geht schneller als manch junge Frau. Wenn sie mit ihren Einkäufen kommt, renne ich ihr manchmal entgegen. Und wenn wir dann ein Stück gemeinsam gehen, komme ich kaum mit, so schnell ist sie. Ich kann mir keinen besseren Menschen als Oma vorstellen. Und selbst Herr Glotz, der unter Hitler ein großer Nazi war und der den ganzen lieben langen Tag tobt, wird ganz freundlich, sobald Oma in der Nähe ist. Man kann einfach nicht unfreundlich sein, wenn Oma in der Nähe ist. Sie ist auch immer geduldig, mit uns Familienmitgliedern sowieso, aber auch mit allen anderen Menschen. Zum Beispiel mit Frau Klippstein. Frau Klippstein lebt in Wilhelmsburg und seitdem ihr Mann gestorben ist, ist sie einsam. Sie ruft fast jeden Tag an und Oma telefoniert dann stundenlang mit ihr. Das ist sehr anstrengend für Oma. Wenn sie an den Apparat geht und Frau Klippstein ist dran, sagt sie immer,
ach, Frau Klippstein,
und bekommt ein ganz fahles Gesicht. Aber niemals würde sie auflegen. Manchmal tut mir Oma leid und ich gehe in den Flur, wo das Telefon steht und versuche zu stören, damit Frau Klippstein endlich auflegt. Aber Oma macht geduldig weiter, bis Frau Klippstein hungrig wird oder irgendetwas anderes passiert. Das höchste der Gefühle ist, dass Oma sagt,
so Frau Klippstein, dann wollen wir mal.
Manchmal sagt sie das in ihrer Not mehrmals hintereinander, aber Frau Klippstein merkt nicht, dass ihr Typ nicht gefragt ist und hört nicht auf und ich werde ganz wütend, meine arme Oma. Oma sagt, dass das Nächstenliebe ist und Frau Klippstein ganz arm dran ist und das sehe ich natürlich ein, aber ich wünsche mir trotzdem, dass Frau Klippstein mal jemand anders anruft. Heute gibt es zum Mittagessen Eierpfannkuchen mit Apfelmus und Zucker. Das mag ich von allen Essen am wenigsten, außer Matthias. Oma brät einen Eierkuchen nach dem anderen, aber erst wenn alle anderen satt sind, ist sie selber eine Kleinigkeit. Mutter kommt erst am Abend. Sie muss bestimmt in vielen Geschäften nachgucken, um mir die richtige Puppe auszusuchen. Nach dem Mittagessen gehe ich raus auf die Straße. Es ist noch keiner da. Norbert hat vielleicht Stubenarrest wegen Thorsten. Als Erste kommt Sabine. Sabine ist adoptiert worden. Alle wissen das, nur Sabine selbst nicht. Ich finde, es ist egal, ob jemand adoptiert ist oder nicht. Dann kommen auch Uwe und Wolfgang Torwart. Was gab's bei euch zu essen? Kartoffeln mit Soße. Bei Sabine gab es falschen Hasen ein Hackgericht. Wir klingeln bei Heike. Darf Heike kommen?
Nein, die kommt heute nicht.
Heikes Bruder Jochen ist schon 14 und konfirmiert und hockt die ganze Zeit auf seinem Zimmer. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht gesehen. Seitdem er aufs Gymnasium gekommen ist, ist er ganz still geworden. Ich grüble darüber nach, warum Heike nicht kommt. Vielleicht hat sie Stubenarrest. Ich hoffe nicht, dass sie es ihrem Bruder gleich tun will. Es ist sehr schade, dass Heike heute nicht kann. Uwe Torwart schickt Wolfgang wieder weg, weil er ihm lästig ist. Dann gehen wir mit Sabine zu dritt ins Tannenwäldchen. Das Tannenwäldchen ist ein winzig kleiner Wald direkt am Anschluss an die Siedlung. Von dort an geht ein Kornfeld bis zum Bach herunter. Im Herbst, wenn es viel geregnet hat, läuft das Regenwasser vom Langenbecker Feld in den Bach und an manchen Tagen stauen wir ihn. Einmal haben Norbert und ich das Flussbett mit einem Spaten aufgegraben und dann gab es eine Überschwemmung. Oder wir spielen Klackermadatsch. Jetzt führt der Bach nur ein dünnes Rinnsal. Uwe hat ein Brennglas mit. Wir suchen so lange, bis wir eine Ameisenstraße finden. Dann versenkt Uwe die winzig kleinen schwarzen Viecher. Er sagt, dass Ameisen schädlich sind, aber Sabine sagt, dass es nicht stimmt. Die würden tote Insekten vertilgen und außerdem hat jedes Tier seinen Platz. Und schädlich sind höchstens Maden oder Wespen. Bald wird es Uwe langweilig mit den Ameisen, also nimmt er sich einen Regenwurm vor. Als der Lichtstrahl den Wurm trifft, butzelt es und der Wurm zieht sich zusammen und stinkt. Sabine ruft, dass er aufhören soll, weil das Tierquälerei ist, aber Uwe behauptet, der Wurm wäre primitiv und würde das gar nicht merken. Das sieht aber nicht so aus, wie er sich krümmt und verzweifelt versucht, dem glühend heißen Strahl zu entkommen. Sabine schreit ihn an, er soll das endlich lassen, sonst petzt sie, dass Uwe ein Tierquäler ist. Uwe hört endlich auf, aber der Wurm ist verschmuggelt und kann auch nicht mehr wegkriechen und nichts. Dann steht Uwe auf und zertritt ihn. Sabine läuft davon. Uwe lässt sich zwar nichts anmerken, aber ich merke, dass er ein schlechtes Gewissen hat, glaube ich. Komm, wir gehen zu Langwerner, sagt er, um abzulenken. Herr Langwerner gehört der Kaufmannsladen in der Siedlung. Ein Pro-Supermarkt, Bäckerei und Reinigung gibt es erst im neuen EKZ in Hanupsfeld. Bei Herrn Langwerner kriegt man aber sowieso fast alles, was das Herz begehrt. Auch frisches Brot und Eier und Milch. Und eine Wursttheke mit Wurst und Käse gibt es auch. Manchmal arbeitet Frau Daumann halbe Tage, Mittwoch und Samstag Vormittag. Aber sonst schmeißt Herr Langwerner den Laden alleine. Er arbeitet ununterbrochen. Und wenn er nicht selber im Laden steht und verkauft und alles appetitlich anordnet, dann fährt er mit seinem Mercedes nach Hamburg zum Großmarkt. Er hat einen Sohn, der aber schon längst ausgezogen ist und in Hannover studiert. Herr Langwerners Frau ist Hausfrau und kommt nach dem Ladenschluss zum Putzen. Uwe kauft sich ein Mr. Freeze und ich einen Riegel, einen Leckerschmecker. Im Fernsehen läuft immer Werbung dafür. Leckerschmecker hört nie auf. Weil man denkt, dass der lange Riegel nie zu Ende geht und nie aufgebraucht ist. Ich lutsche erst ganz langsam die Vollmilchschokolade herunter und esse dann das Karamell in einem Rutsch. Eine Mark habe ich noch, aber die ist geklaut. Und jetzt muss ich auf der Hut sein, dass die Erwachsenen es nicht bemerken. Denn eigentlich habe ich ja nichts. Wir setzen uns auf den Mülleimerplatz vor dem Laden und lassen die Beine baumeln. Ich setze mich extra so hin, dass ich die Straße im Blick habe und den Leckerschmecker schnell verschwinden lassen kann, wenn es drauf ankommt. Ich weiß zufällig, dass Herr Langwerner Frank Lose zur Konfirmation 10 Mark geschenkt hat. Das war sehr viel. Obwohl Mutter sagt, dass der kleine Laden kaum etwas abwirft und Herr Langwerner ihn von rechts wegen zumachen müsste. Wenn im EKZ noch ein Edeka-Supermarkt aufmacht, dann kann sich Herr Langwerner nicht mehr halten, sagt Mutter. Ich bin bei dem Gedanken ganz traurig, denn wo sollen wir denn unsere Süßigkeiten herkriegen? Jedes Mal ins EKZ zu gehen, ist viel zu weit und umständlich. Und vor allen Dingen, was wird aus Herrn Langwerner? Uwe schlägt vor, zum Fußballplatz zu gehen. Ich renne erstmal schnell zu Oma und frage, ob ich darf. Sie erlaubt es mir, geht aber erst vorher einmal mit dem Lappen über meinen Mund und fragt, woher ich die Schokolade habe. Ich werde rot und sage, dass uns Frau Torwart Schoketten gegeben hat. Oma glaubt mir. Ich könnte ihr wohl jede Lüge auftischen. Sie würde mir alles glauben. Jetzt bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil Oma so ein guter Mensch ist und ich das auch noch ausnutze. Ich renne schnell nach oben, um meine Fußballschuhe zu holen. Und als ich wieder unten bin, gibt mir Oma einen Riegel voll Milchnussschokolade von Sprengel. Sprengelschokolade mache ich nicht so sehr. Sie ist nicht so süß wie Schoketten, aber die beste Schokolade ist natürlich sowieso von Lindt aus der Schweiz. Die ist sehr teuer. Wir gehen hinten durch die Gärten, überqueren den Bach und laufen das Langenbecker Feld hoch bis zum großen Wald. So groß ist der Wald dann auch wieder nicht, aber viel größer als das Tannenwäldchen. Wenn man durch den Wald durch ist, kommt man an den Fußballplatz. Eigentlich ist es nur eine Wiese, auf die jemand zwei Tore gestellt hat. Er ist höchstens halb so groß wie ein normaler Fußballplatz und pro Mannschaft dürfen höchstens 6 Spieler spielen, plus Torwart. Ein älterer Junge bestimmt, wer spielen darf und wer nicht. Die gerade nicht dran sind, müssen warten oder auf der Wiese nebenan Zweierkämpfe spielen. Aber anders als die Zweierkämpfe am Garagenplatz. Mit Jacken und Taschen werden Tore markiert und dann spielen immer 2 gegen 2. Es können insgesamt 4 Mannschaften gleichzeitig spielen. Als wir ankommen, bestimmt der ältere Junge gerade die 9 Mannschaften. Der Junge heißt mit Namen Bernd Trenert. Zu Anfang dachte ich, er wäre Trainer, weil alle ihn nur mit Nachnamen ansprechen und ich das nicht verstanden habe, dass an das Trainer noch ein T mit angehängt ist. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Außerdem ist es ja Quatsch mit dem Trainer, weil es ja nur ein Bolzplatz ist und kein Verein. Nächstes Jahr gehe ich in einen richtigen Fußballverein, zum FSV Harburg. Das ist mit meiner Mutter so abgesprochen. Bis es soweit ist, kann ich hier noch ordentlich trainieren. Ich wäre gerne Stürmer, aber ich kann nicht gut dribbeln und spiele deshalb Verteidiger. Ich kann den anderen echt gut die Bälle abnehmen und reingrätschen. Trainer hat mal gesagt, an mir kommt keiner vorbei. Da war ich stolz wie sonst was. Aber heute dürfen Uwe und ich nicht mehr spielen. Im Moment jedenfalls nicht, weil die anderen Jungen älter sind und besser. Also müssen wir uns Leute suchen für Zweierkämpfe. Wir tun uns mit 2 Jungen zusammen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Martin und Jochen. Die beide in Hanusfeld wohnen, wo das EKZ ist. Sie sagen, dass sie den weiten Weg gekommen sind, weil es in Hanusfeld nur einen Grandplatz gibt. Wer spielen, wer zuerst 10 Tore hat, hat gewonnen. Martin und ich bilden eine Mannschaft, Uwe und Jochen die andere. Es macht voll Spaß, sich hinzupacken. Bei Zweierkämpfen ist man Torwart und Feldspieler in einem und darf auch Handspielen. Das erste Spiel gewinnen wir 10-5. Jochen ist voll schwach und Uwe schnell durchgeschwitzt, weil er dick ist. Als wir auch das zweite Spiel fast gewonnen haben, knickt Jochen um. Anstatt gleich wieder aufzustehen, hält er sich den Knöchel und zieht ein Gesicht. Uwe ist froh über die Pause und lässt sich zu Boden fallen. Man merkt, dass er schon jetzt nicht mehr kann und sehr froh ist über die Pause. Jochen tastet die ganze Zeit an seinem Knöchel herum, dann sagt er, dass er verletzt ist und nach Hause muss. Er tut so, als ob er ganz doll humpeln müsste und verzieht sein Gesicht vor Schmerzen. Aber ich glaube, er markiert, weil er keine Lust mehr hat, mit Uwe weiterzuspielen. Außerdem ist er selber nicht gut. Wir gucken uns um. Es ist kein einzelner Junge weit und breit zu sehen. Und Uwe sagt, dass es keinen Zweck mehr hat und er jetzt nach Hause muss. Ich will noch hierbleiben und sage das auch. Uwe ist beleidigt und stiefelt mit hochroter Birne davon. Auf der Suche nach neuen Mitspielern werden wir nicht fündig. Und weil wir auch keine Lust haben zu warten, ob uns Trainer irgendwann auf dem großen Platz mitspielen lässt, geben wir auf. Martin sagt, er würde hinter dem Hünengraben einen guten Kletterbaum kämmen. Wir gehen hin und es ist dort der beste Kletterbaum, den ich je gesehen habe, weil der Abstand der Äste so ist, dass man ohne Probleme bis fast ganz nach oben kommt, bestimmt 10 Meter. Wir klettern hoch wie die Weltmeister, bis die Äste plötzlich so dünn werden, dass ich mir nicht mehr weiter traue. Martin stört das nicht und er klettert noch höher. Ich bekomme es mit der Angst zu tun, dass ein Zweig bricht oder morsch ist und ich abstürze. Ich bin vor Schreck wie gelähmt und rufe Martins Namen. Doch er antwortet nicht, sondern klettert einfach noch weiter. Als ich runtergucke, sehe ich, wie hoch ich schon bin und spüre ein dolles Ziehen in den Beinen. Am liebsten würde ich mich fallen lassen, damit es endlich vorbei ist. Ich kralle mich an der Rinde fest und bewege mich keinen Millimeter. Martin klettert jetzt auch nicht mehr weiter. So weit oben war ich noch nie, ruft er herunter. Ich habe solche Angst, dass ich gar nichts sagen kann. Wenn ich nur ein Wort sage, verliere ich bestimmt das Gleichgewicht. Jetzt fangen auch noch meine Beine an zu schlottern. Ich werde es nie wieder bis nach unten schaffen. Was hast du? Ruft Martin herunter. Ich komme nicht mehr runter. Da merkt er, dass es ernst ist und steigt vorsichtig zu mir herab. Was ist denn? Hast du Schiss? Mir ist es alles egal. Auch dass ich mich blamiere und er überall erzählt, was für ein Angsthase ich bin. Jetzt muss ich auch noch weinen. Ich helfe dir. Ich steige unter dich und dann nehme ich dein Bein und zeige dir genau, wo du hintreten musst. Ich sage gar nichts. Als er an mir vorbei runterklettert, zittere ich am ganzen Leib und habe Angst, dass er mich aus Versehen runterreißt. Er fasst mir an den linken Knöchel und sagt, ich soll den Fuß ganz locker lassen und keine Angst haben. Doch ich kann nicht und kralle mich nur noch fester an den Baum. Nein, nein, ich bleib hier oben sitzen. Du musst die Feuerwehr holen, die soll mich runterholen. Doch statt zu antworten, greift er meine Wade und stellt meinen Fuß auf den nächstunteren Ast. Das war knapp. Ich zittere wie Espenlaub und rechne damit, dass ich jeden Moment abstürze. Aber nach einer Ewigkeit haben wir es geschafft und endlich wieder sicheren Boden unter den Füßen. Ich bin so erleichtert wie in meinem Leben nicht und schwöre mir, nie wieder höher als 1 Meter oder 2 auf einen Baum zu klettern. Plötzlich fällt mir meine Mutter ein und die Puppe. Ich sage Martin, dass ich langsam mal los muss und stumm trotten wir den Weg zurück. Am Garagenplatz verabschieden wir uns, er muss ja noch weiter nach Hanusfeld. Treffen wir uns morgen wieder? Fragt er. Von mir aus holst du mich ab? Ich wohne da, Bispinger Weg 7b, um 1:30. Ich zeige auf unser Haus. Er verspricht, dass er kommt. Mutter ist immer noch nicht da. Langsam reicht's. Sie müsste doch nun wirklich jeden Moment kommen. Ich laufe ihr entgegen und als ich bei Langwerner bin, sehe ich sie schon. Sie hat eine große Tüte in der Hand. Da muss die Puppe drin sein. Mein Herz hüpft und die Geschichte mit dem Baum ist schon fast wieder vergessen. Als sie mich sieht, stellt sie ihre Sachen ab und breitet die Arme aus. Und ich springe mit Anlauf hinein. Mein Goldstück, sagt sie. Ist das für mich? Frage ich. Sie lächelt und ich gucke in die Tüte hinein, in der ein Karton ist. Aber es ist keine Puppe drin, sondern nur ein paar Schuhe. Was ist denn, Matthias? Freust du dich gar nicht? Ich dachte, es wäre eine Puppe. Ich bin schon wieder den Tränen nahe. Ach, Matthias, ich kann dir doch keine Puppe schenken. Wo denkst du hin? Sie nimmt mich bei der Hand und wir trotten nach Hause, wo Oma auf einem Stuhl sitzt und mit Frau Klipstein telefoniert. Wenn Oma zum Telefonieren auf einem Stuhl sitzen muss, ist das ein schlechtes Zeichen. Das heißt, dass ich schon mehr als eine Stunde mit Frau Klipstein telefoniert und nicht mehr stehen kann.
So, Frau Klipstein, Gretchen und Matthias sind gar gekommen. Wir müssen für heute mal Schluss machen.
Doch Frau Klipstein hört einfach nicht auf zu reden.
Ja, Frau Klipstein, das können wir doch morgen noch besprechen.
Mutter hängt ihren Mantel an der Garderobe auf.
Frau Klipstein, ich muss jetzt wirklich.
Das kennt Frau Klipstein gar nicht, dass sie einfach so abgewürgt wird. Ich finde, da muss sie sich langsam mal dran gewöhnen. Oma tut mir wirklich leid.
Ich lege es auch, Frau Klipstein.
Aber Frau Klipstein macht einfach weiter.
So, gute Nacht, Frau Klipstein.
Dann hängt Oma tatsächlich auf, zum ersten Mal in ihrem Leben. Das Armbrot steht schon fix und fertig vorbereitet im Wohnzimmer.
Weiter,
ruft Oma die Kellertreppe hinunter.
Ich komme gleich, Friedel.
Nein, jetzt sofort.
Oma schenkt schon mal Tee ein und Mutter trinkt wieder ein Glas Kardaka-Wein. Opa kommt und kommt nicht. Ich sehe Oma an, dass sie ganz ungeduldig wird. Endlich kommt er, doch er hat noch nasse Hände vom Händewaschen. Als er einen Schluck vom Hagebuttentee kostet, verzieht er den Mund und macht Ebaba.
Also, Walter, das ist nun wirklich deine eigene Schuld, wenn du dir so viel Zeit lässt, dass der Tee kalt wird.
Opa sagt nichts mehr, sondern isst zwei Schinkenbrote und Gewürzgurken. Plötzlich merke ich, dass ich todmüde bin und mir bei Tisch die Augen zufallen. Na, Matthias, was ist denn los mit dir heute? Fragt Mutter. Sie wendet sich an Oma. War irgendwas heute? Oma schüttelt den Kopf.
Was soll gewesen sein? Er war mit Uwe Fußball spielen.
Na, wenn die wüssten. Ich gehe nach oben und ziehe mir meinen neuen Schlafanzug aus Frotte an. Der ist viel bequemer als Stoffschlafanzüge. Als Mutter nachkommt, bin ich fast eingeschlafen. Sie gibt mir ein Küsschen und spricht das Gute-Nacht-Gebet. Dann erzählt sie noch was, aber ich weiß gar nicht mehr was und bin gleich eingeschlafen.